Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Frank Puscher, der Journalist und Berater, mit Ann-Christine Lehmann, Head of Performance Marketing bei Lichtblick, und Philipp von Hilgers, Managing Director von Meetrix, darüber, wie Werbung nachhaltiger gestaltet werden kann und welche Stolpersteine es dabei gibt. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen Nachmittag. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe im Teilnehmerbox, dass es sehr viele sind. Das ist sehr erfreulich, weil es ist ein super spannendes Thema. Es ist nicht so ein auf der Hand liegendes, super Targeting, sonst was Thema, wie wir in den letzten Monaten und auch auf dieser Konferenz schon mehrfach diskutiert haben, sondern es ist eigentlich eins, das uns fast auf der strategischen Ebene zum Nachdenken bringt, ob unsere Gesamtidee von digitalem Marketing richtig ist oder was wir daran vielleicht besser machen können. Allerdings hat sich in den letzten Wochen und Monaten da doch schon ein bisschen Dynamik entwickelt. Der liebe Philipp zu meiner Linken oder von euch aus wahrscheinlich, nee, von euch aus zur Linken, je nachdem, wie ihr es seht, mit dem werde ich das Thema im BVBB in 14 Tagen intensiv diskutieren. Da gibt es dann sogar eine geschlossene Session ohne Journalisten, damit die Leute untereinander sprechen können, was wirklich Sache ist. Also das ist ein Thema, das tatsächlich da angekommen ist mit der lieben Ann-Christine, die auf der anderen Seite zählt, zumindest von mir aus gesehen, habe ich das Thema schon zu einem Artikel verarbeitet, aber auch auf der Demexco intensiv darüber gesprochen. Und da gab es tatsächlich auch mehrere Diskussionsrunden zu diesem Thema mit unterschiedlichen Teilnehmern. Das heißt, wir kommen dahin und wir werden gleich auch diskutieren, warum das so ist, warum sich da ein Momentum entwickelt im Bereich der Hygienefaktoren, nenne ich es mal, für digitale Werbung. Und da zählt Energie natürlich dazu und da auch das Thema CO2. So, zuerst mit dem habt ihr es zu tun. Ich fange mal mit Ann-Christine Lehmann an. Sie leitet das Marketing für Lichtblick. Lichtblick, ein Stromanbieter aus Hamburg. Vielleicht kannst du gleich noch, nachdem ich Philipp vorgestellt habe, noch ein bisschen was dazu sagen, was du zurzeit vor allem machst. Aber wir werden mit Ann-Kathrin gleich das Ganze beginnen, denn ich habe sie deswegen ausgewählt und deswegen haben wir auch damals den Artikel geschrieben, weil Lichtblick, das passt zu dem Unternehmen ja sehr gut, letztes Jahr einfach mal durchgemessen hat, was entsteht da eigentlich am CO2-Footprint und wo haben wir selber Optimierungspotenzial als Unternehmen mit der ein oder anderen überraschenden Erkenntnis. Philipp, hat sich gerade schon gesagt, im BVDW verantwortlich für dieses Thema. Er sitzt, gibt es da eine Fokusgruppe? Philipp, sag mal, gibt es eine Fokusgruppe, die sich tatsächlich mit dem Thema CO2 konkret beschäftigt?
Ja, es gibt ein ganzes Ressort beim BVDW und die haben uns auch sehr, sehr stark unterstützt, die Kollegen, die lieben Kollegen. Wir selber sind ja die Fokusgruppe Digital Marketing Quality, nicht zu weit jetzt hier auszuholen. Würden wir aber sagen, Quality muss ja auch das Thema Nachhaltigkeit mit inkludieren. Und deswegen haben wir uns gesagt, werden wir da auch am 24.11. genau zu diesem Thema nochmal sprechen.
Ja, und da du nicht ausholen willst, hole ich kurz aus, weil das ist tatsächlich das, was ich mir für die Anmoderation ausgedacht habe, nämlich Philipp Hilgers, Geschäftsführer von Meetrix. Meetrix, Tochter von Double Verify inzwischen. Und es geht um das Thema Qualitätsmessung bei Double Verify, wisst ihr ja, das ganze Thema Advertising Quality, Brand Safety und so weiter. Und wie sich in den letzten, ich würde mal sagen, 2 Jahren gezeigt hat, seit wir von Cookieless sprechen, von der ganzen Kontextdebatte, haben auf einmal genau diese Messdienstleister, da gibt es noch andere größere im Markt, eine ganz interessante Position, nämlich die, dass wenn sie tatsächlich messen, auf welchen Seiten zum Beispiel Werbung ausgespielt wird, können sie natürlich auch da hinterlegen, ist es eine CO2-gute Seite oder ist es eine CO2-schlechte Seite beispielsweise. Oder man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und könnte Publisher gegeneinander bewerten, welcher Publisher mehr Werbewirkung auslöst und sowas. Also die Messdienstleistung wird umfassender wichtig, die von der Seite her kommt und insofern sehr sinnstiftend und logisch, dass ihr euch da rein positioniert, weil das ist natürlich der entscheidende Wertbeitrag, den wir vor allem jetzt in der Anfangsphase brauchen, dass wir überhaupt erstmal wissen wollen, was da passiert. So, ihr gestattet mir eine ganz kurze Anmoderation ins Thema rein. emotional und an Christine, ich verspreche, ich mache es kürzer als auf der DMX-Kur. Da habe ich eine Viertelstunde allein für mich gebraucht. Ich mache es relativ kurz. Ich bin dem Thema vor einem halben Jahr begegnet auf der Veranstaltung einer großen Mediaagentur. Da hat man das im Kontext von Responsible Media gesehen, also unterschiedliche Disziplinen und eine davon das Thema CO2 und auch Energieeffizienz. Und wir hatten damals die Diskussion, wie wird der Markt angetrieben? Das heißt, wenn es tatsächlich wichtig ist, und ich glaube, darüber braucht man nicht diskutieren, dass es ein wichtiges Thema für die Gesellschaft ist, woher sollte der Druck auf Werbung treiben zum Beispiel oder auch auf das gesamte Ökosystem kommen, um in die Richtung zu arbeiten? Weil es ist natürlich klar, wenn wir Beschränkungen auflegen, dann geht möglicherweise Werbewirkung oder Reichweite verloren. So, das kostet der Advertiser Geld eventuell, wobei das wird zu diskutieren sein. Und das ist was, wogegen man sich natürlich ein Stück weit wehrt. Und ich habe damals gesagt, der Druck kann eigentlich nur aus den Unternehmen kommen, von den großen Marken, die das Thema Compliance haben. Also Thema Social Responsibility, bei denen es einfach wichtig ist, wie ein Hygienefaktor in einem positiven Umfeld wahrgenommen zu werden. Und dazu zählt eben auch, dass Werbung nicht als umweltschädlich wahrgenommen wird. So, und da kommt jetzt der User ins Spiel. Und ich habe immer gesagt, oder ich habe damals gesagt, der User kriegt davon nichts mit. Ne? Also der Endkunde merkt doch nicht wirklich oder achtet nicht wirklich drauf, ob jetzt eine Werbung in einem Printmagazin mehr CO2 verursacht als ein Digital Out of Home Display. Und es war, glaube ich, 3 Wochen nach diesem ersten Aufschlag, als es eine Kampagne gab von Hamburg Werbefrei, die spielt jetzt gerade wieder eine Rolle, weil die haben tatsächlich 15.000 Unterschriften gesammelt, um eine Volksbefragung im Hamburger Senat beziehungsweise vom Hamburger Senat ausgehend zu machen, ob man weniger DOH, Digital Out of Home Displays in der Stadt haben will. Und die haben eine Kampagne fotografiert von Rudolf Habeck. Damals ging es um diesen Energieduschsparkopf und haben einfach mal sehr krass drunter geschrieben, allein um die Energie einzuspielen, die dieses Display, diese Werbung braucht, muss jede einzelne Werbeeinblendung 6 Menschen konvertieren. Das ist natürlich krass. Ne? Also da kannst du es auch lassen, wenn die Rechnung stimmt. So, und das Spannende an dem Bild war, auf dem Bild war nicht nur die Kampagne zu sehen, sondern, und ihr kennt es natürlich, ein extrem großer deutscher, europaweit international tätiger Display-Aufsteller, der nämlich sein großes Branding damit drin hat. Und auf einmal hatten wir beide in der Diskussion, nicht nur den Werbungtreibenden, sondern eben auch den technischen Dienstleister dahinter. Und plötzlich gab es da eine Diskussion. Und es führte, und damit schon der letzte Satz in dieser Vorrede, letzten Endes dazu, dass am 1. September dieses Jahres man uns eine Energiesparrichtlinie vor den Latz geknallt hat, der Werbebranche, in der exakt ein Werbemedium wörtlich genannt wird, nämlich die Außenwerbung. Und diese Außenwerbung sollte beschränkt werden, ursprünglich mal von 22 bis 6 Uhr morgens. Da war es noch nicht so schlimm, da hat sich keiner drum gekümmert. Und dann hat man aber eine Woche vorher entschieden, ach nee, machen wir doch gleich bis 16 Uhr am nächsten Tag. Und da war dann richtig Zunder im Karton. Letzten Endes hat das wisst ihr auch, nicht dazu geführt, dass signifikant Deutschland dunkler geworden ist. Ein bisschen schon. Es gibt so Satellitenkarten, wo man das sehen kann. Tatsächlich konnte der Außenwerbeverband 4 Wochen später noch nicht mal beziffern, wie viele Displays wirklich betroffen waren von der Abschaltung. Aber es zeigt, dass die Regierung durchaus an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal populistisch agiert und auf die Stimme des Volkes hört, selbst wenn das rational energieeffizientisch nicht unbedingt zu begründen sein könnte und dann was tut. Und wenn es so wäre, dass in der Bevölkerung eine Aufmerksamkeit auf dieses Thema entsteht, dann entsteht natürlich ein wesentlich höherer Druck auf die Branche, dazu compliant zu werden und sich dem zu widmen und zu fügen, mehr als es eigentlich moralisch sowieso sinnvoll ist. Und das finde ich das Wichtigste an allem. Es ist schlicht und einfach auch das Richtige, was man tun sollte. Das mal zu jedem Einzelnen von euch in sein Berufsverständnis hineingesprochen. So. Und jetzt gehen wir los. Jetzt stellen wir also die Frage, wo stehen wir denn heute? Wie viel wissen wir über den CO2-Impact? Und wir wollen dann natürlich ein Stück weit uns in die Frage vorarbeiten, wie können wir das optimieren, ohne allzu viel Werbewirkung zu verlieren? Aber dazu müssen wir erstmal wissen, was Sache ist. Und deswegen kommt jetzt dann Christine Lehmann ins Spiel. Die sagt uns nämlich, was die rausgefunden haben, als sie letztes Jahr ihre Kampagne groß durchgemessen haben und welche Konsequenzen sie für sich daraus gezogen haben für die nächste Kampagne. Herzlich willkommen und die Bühne gehört dir an, Christine.
Ja, vielen Dank, Frank, auch für die Anmoderation. Genau, vielleicht nochmal für die Anwesenden, die nicht so gut wissen, wer Lichtblick ist. Du hast zwar schon gesagt, wir sind ein Energieanbieter aus Hamburg. Wir sind der fünftgrößte Energieversorger in Deutschland und der größte Ökostromanbieter in Deutschland. Und ja, unsere Mission als Unternehmen ist es, dass wir den Leuten da draußen klimaneutrales Leben ermöglichen wollen. Und das heißt, das ganze Thema Klimaschutz steckt halt total tief bei uns in der DNA. Und wir haben auch eine Zielgruppe, von der wir wissen, dass alles, was so Klimaschutzthemen wirklich relevant für die Zielgruppe ist und dass es die da draußen interessiert. Und wir haben 2021, ist es schon gewesen, Ende 2021 eine Markenkampagne gemacht, wo wir das ganze Thema Klimaneutralität und CO2-Freiheit inszenieren wollten. Und für uns war halt total klar, dass wenn wir eine Kampagne machen zum Thema Klimaneutralität, dann muss die Kampagne selber auch klimaneutral ausgespielt sein. Also wir können ja nicht auf der einen Seite Wasser predigen und Wein trinken, sondern wenn, dann wollen wir das auch konsequent durchziehen. Und wir haben aber dann auch festgestellt, eigentlich wissen wir überhaupt nicht, wie viel CO2-Ausstoß so eine Kampagne generiert. Und wir sind dann mit der Fragestellung an unser Corporate Sustainability Team herangetreten. Also wir haben so ein kleines Team, was sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit, Strategie, Kompensation etc. auseinandergesetzt, haben erzählt, was wir vorhaben und haben dann gemeinsam überlegt, wie wir da rangehen können. Und haben uns dann Experten gesucht und sind da auf zwei Startups aufmerksam geworden. Wir haben uns also mit externen Partnern zusammengetan, die in dem Thema CO2-Kalkulation, Kompensation deutlich mehr Know-how hatten, als wir das haben. Haben dann einmal versucht, die komplette Kampagne end-to-end erstmal zu tracken und herauszufinden, wie dann da der CO2-Fußabdruck ist. Das heißt, wir wollten jetzt nicht einfach nur einen Durchschnittswert berechnen, indem wir sagen, das ist unser Media Value und jetzt setzt da mal irgendeinen Faktor X gegen an, damit wir das dann kompensieren. Das wollten wir aus dem Grund nicht, weil wir vorher schon wussten, das ist nicht wirklich transparent. Wir können da vielleicht später auch nochmal dazu kommen. Und auf der anderen Seite hilft uns das auch überhaupt nicht dabei zu verstehen, was denn jetzt die Treiber sind für so einen CO2-Fußabdruck einer Kampagne. Und das war uns eben auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur kompensieren, sondern dass wir, wie gesagt, auch verstehen, warum, wie setzt sich das Ganze zusammen, damit wir dann auch Optimierungen ableiten können. Und das haben wir dann einmal gemacht. Wir haben auch wirklich versucht, so genau wie möglich zu sein, sprich einmal die komplette Wertschöpfungskette einer Kampagne abzubilden. Das heißt, wir haben auf das ganze Thema Asset-Produktion, Kreation mit einbezogen. Wir haben mal berechnet, wie lange sitzt hier eigentlich ein Mensch an der Produktion eines Assets, welche Arbeitsschritte fallen an. Wir haben einen Kampagnen-Gym produziert und auch die ganze CO2-Kette der Produktion selber uns angeschaut, auch bis hin zum Catering des Sets. Also wir wollten wirklich sehr, sehr genau sein und haben dann aber auch festgestellt, dass es ein super komplexer Prozess ist. Also wir haben uns das am Anfang, als wir gestartet sind, auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Wir haben dann tatsächlich gemerkt, es gibt einfach so gewisse Blackboxen, die wir nicht lösen können. So eine typische Blackbox ist zum Beispiel, dass wir nicht genau wissen, wie jetzt der CO2-Ausstoß von bestimmten Plattformen und deren Serveraktivitäten zum Beispiel sind. Und wir sind jetzt auch nicht ohne weiteres an diese Informationen gekommen. Und das heißt, wir konnten jetzt noch nicht eine komplett transparente Perspektive schaffen, sondern mussten an vielen Stellen auch mit Hintergrundinformationen arbeiten und Literaturdaten. Aber wir haben uns, wie gesagt, versucht, dem Ganzen end-to-end zu nähern und haben dann am Ende, glaube ich, auch für den Status quo zum damaligen Zeitpunkt ein recht umfängliches Bild der CO2-Emissionen unserer Kampagne bekommen und sind, du hast es ja gesagt, auch da durchaus auf für uns interessante Erkenntnisse gestoßen, die wir jetzt vorher vielleicht erwartet hatten, aber auch nicht belegen konnten. Genau. So zum Ablauf.
Möchtest du noch ein bisschen dazu sagen, was rausgekommen ist?
Ja, kann ich total gerne machen. Also wir hatten dann einen Gesamtfußabdruck von 20 Tonnen in unserer Kampagne. Für diejenigen, die das nicht einordnen können, das ist so in etwa, entspricht das so dem CO2-Fußabdruck von zwei Personen im Jahr. Und was für uns wirklich ganz spannend war dann zu sehen, wie setzen sich jetzt eigentlich die verschiedenen Kanäle und Werbeträger zusammen. Und genau, was wir festgestellt haben, ist, dass das wirklich extrem unterschiedlich ist, was jetzt wie stark zum CO2-Fußabdruck beiträgt. Du hattest davor noch Digital Out of Home als Beispiel gegeben. Das war auch ein Kanal bei uns in dem Mediamix und war bei uns im Mediamix tatsächlich auch ein Kanal, der in Relation zu dem Mediaspend, den wir eingegeben haben, relativ hohen CO2-Fußabdruck hatte. Was vor allem daran lag, dass es ein Medium ist, was energieintensiv in der Ausspielung ist. Und da die Art der Energiegewinnung, also ne, wird die Stille jetzt mit einem mit Ökostrom beschrieben oder mit konventionellen Strom, enorm hohen Impact hat. Man muss aber auch dazu sagen, wir hatten zum Beispiel kein TV bei uns im Media-Plan mit drin. Hätten wir das drin gehabt, sähe das schon ganz anders aus. Dann wäre TV jetzt eher so ein Kanal gewesen, der einen relativ hohen CO2-Fußabdruck hat, einfach in der Relation der generierten Impressions zum Energieverbrauch. Was für uns auch total spannend war, dass es bei digitalen Kanälen beispielsweise eher an der Datenübertragung liegt. Also das sind jetzt nicht die Assets mit riesengroßen Energieverbrauch an sich, aber das Thema Datenübertragung hat da wirklich einen Impact. Also da geht's dann eher so darum, ne, was produziere ich oder was habe ich für ein Asset? Ist es ein langes High-Resolution-Video oder ist es eher irgendwie ein energiearmes Still? Das hat dann deutlich weniger Kapazitäten in der Datenübertragung und auch so Faktoren wie, bin ich jetzt eigentlich zu Hause im WLAN oder bin ich irgendwie mobile unterwegs, haben da auf jeden Fall Einflussfaktoren.
Lass uns gleich mal in die erste Frage reingehen. Übrigens gleich der Pitch an euch alle. Fragt so viel, wie ihr wollt. Also wir sind eigentlich angetreten, mit das zusammen diskutieren zu wollen. Wir haben alle die Weisheit noch nicht mit Löffeln gefressen oder vielleicht auch nie. Und insofern, da es ein Thema ist, das uns alle berührt, in unterschiedlichen Varianten, möchten wir gerne wissen, was euch bewegt oder vielleicht auch, welche Erfahrungen ihr selber gemacht habt, fände ich super spannend. Kurzer Disclaimer, ich habe gerade ein, zwei Mal Netzwerkschwierigkeiten gehabt. Wenn da, keine Ahnung, woran es liegt, vielleicht buddelt irgendjemand die Straße aus. Sollte ich ausfallen kurzfristig, ich komme so schnell wie es geht wieder und ihr diskutiert einfach weiter ohne mich. Aber die Frage lautet, die erste, die wir schon bekommen haben, vielen Dank dafür, fließen die CO2-Emissionen, die ihr in der Werbung gemessen habt, auch in den Nachhaltigkeitsbericht ein, der ja ab nächstem Jahr verpflichtend ist für alle Unternehmen über 250 Mitarbeiter?
Ja, also kurze Antwort, ja, fließen auf jeden Fall mit ein. Was bei genau dieser Berichterstattung ja auch mit reinfällt, ist, jetzt bin ich, glaube ich, rausgeflogen.
Nein, nein, bin ich doch.
Okay, gut. Dann macht mein Bildschirm einfach nur verrückte Sachen.
Der Bildschirm ist nicht hängen geblieben, der bewegt sich einfach nicht.
wie genau?
Schlausche gebannt.
Genau, fließt mit ein, diese Direktive, genau wie es hier auch schon steht, die führt ja dazu, dass nicht nur 500 Unternehmen sind es, glaube ich, aktuell in Deutschland dann verpflichtet, sonst einen Bericht abzugeben, sondern ich glaube, ich möchte keine falschen Zahlen nennen, aber auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr. Das Gute an dem Bericht ist, dass der ja auch so aufgelegt ist, dass es eben, also Kompensation auch klar so ein Zwischenschritt ist, aber auch darauf angelegt ist, dass es langfristig eben auch darum gehen wird, zu minimieren den CO2-Fußabdruck.
Okay. Ich würde gerne in ein, zwei Themen reingehen, bevor wir dann zu Philipp rübergehen, die Philipp jetzt nicht so konkret betreffen. Also insofern, dass wir dann die Diskussion sozusagen um Themen haben, die für euch beide spannend sind. Das erste ist das Thema Produktion. Das ist ein Thema, das ich total spannend finde, weil ich über die letzten Jahre, ich habe mit diesem Thema ja wirklich schon seit 25 Jahren zu tun und früher hatten wir wahnsinnig Bandbreitenprobleme und deswegen haben wir uns unheimlich Mühe gegeben. Es durfte keine Webseiten mehr haben, als also eine Einzelseite mehr als ein Megabyte im Gesamtvolumen und solche Dinge. Zu Adobe Flash-Zeiten damals. Da haben wir uns wahnsinnig Mühe gegeben, da jeder Redakteur wusste zum Beispiel, wie man Bilder komprimiert. Und anekdotisch, ich habe gerade mit einem Unternehmen zu tun gehabt, deren komplette Adobe Experience Manager Instanzen sind gecrashed und sie haben geguckt, woran das liegt und haben festgestellt, dass die Leute 400 MB Bilder da hochladen, also druckfähige Bilder, die man tatsächlich in Hauswandgröße auf ein Plakat drucken könnte, weil natürlich diese modernen Tools alle Cropping-Tools haben, das heißt, sie rechnen das um. Was sie aber überhaupt nicht mit reinberechnet haben, war, dass es Rechenleistung frisst. dass also der Server im Hintergrund sich dumm und dusselig rödelt beim Bilder zusammenrechnen. Natürlich ist das, was beim User nachher ankommt, eine richtig runtergerechnete Größe, aber da hätte man sparen können. Jetzt also zu eurer Seite, Christian, welche Größe, welche Bedeutung hat das Thema Produktion selber in der Gesamtmessung, die ihr gemacht habt?
Im Vergleich, also ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wie der Mediaplan und auch die Kampagne dann eines Advertisers aussieht. Bei uns war das jetzt so, dass die Produktion gar nicht mal so den Bärenanteil ausgemacht hat, an dem jetzt bei Fußabdruck, sondern wirklich der größte Part über die Ausspielung und Datenübertragung kam. Die Produktion selber, es war, glaube ich, über die gesamte Kampagne gerechnet ungefähr 20% des Fußabdrucks. Aber es ist ein Optimierungshebel. Wir sehen aber bei den verschiedenen Medien tatsächlich in der Ausspielung eher die größeren Hebel aktuell. Zumindest
Hattet ihr Video drin, weil du gesagt hast, ihr habt kein TV geschaltet, aber hattet ihr ein Video in der Produktion?
Ja, genau, hatten wir. Die haben wir dann über digitale Plattformen wie Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, YouTube ausgespielt.
Ja, also das ist ja wahrscheinlich da der größte Hebel. Das wird sicher auch noch eine spannende Diskussion, wenn wir über das ganze Thema Metaverse und 3D sprechen, weil da sprechen wir ja auch über enorme Datenmengen in dem Bereich. Zum Thema TV. Wenn du sagst, ihr habt TV nicht geschaltet, das könnte aber ja bei der nächsten Kampagne passieren. Habt ihr euch das prophylaktisch schon im Vorfeld jetzt angeguckt? Was könnte das bedeuten? Oder was hätte es bei einer repräsentativen Schaltungsform ungefähr ausgemacht?
Ja, haben wir. Also wir haben auch eine KPI entwickelt, um die ganzen Kanäle untereinander vergleichbar zu machen. Die CO2 per Impression, also um das Ganze auch in Relation setzen zu können und dann noch eine Kennzahl zu haben, mit der wir Mediapläne beispielsweise optimieren können und eine Vergleichbarkeit schaffen können. Und wir haben das einmal gemacht für Digital Out of Home, dann One-to-One Kommunikationskanäle, wie jetzt auch so Social Media und Smartphone-Kommunikation. Und für uns war zum Beispiel ganz spannend, dass ein Digital Out of Home stehle jetzt im Durchschnitt, auch da gibt es ja natürlich Unterschiede, je nach Screengröße, aber die haben einen ungefähr das 600-fache an Energieverbrauch, wie es jetzt in der Smartphone-Impression beispielsweise hat. Das heißt, ich müsste quasi 600 Leute mit einer Digital-Out-of-Home-Impression erreichen, um so eine CO2-Bilanz jetzt ausschließlich einer Smartphone-Impression entgegenzukommen. Wenn ich jetzt aber Digital-Out-of-Home, zumindest mit unserer Berechnungslogik, mit TV vergleiche, dann ist das nur noch ein Faktor von 1:6. Und da muss man dann schon sagen, das ist dann natürlich zumindest aus einer CO2-Sicht ein spannender Case. Und genau das Thema, was wir uns jetzt auch im nächsten Jahr...
Aber lass mich da mal ganz kurz einmal unterbrechen, weil wir sind jetzt mitten in dem Thema, wo wir gleich weiter diskutieren. Eigentlich ist doch die relevante Frage CO2 pro erreichtem User, oder nicht? Weil tatsächlich 600 Leute erreichen mit einer Display-Einblendung finde ich jetzt nicht so exorbitant ungewöhnlich. Also von da aus könnte man sich vorstellen, dass wenn es jetzt nur um die Kontakte dreht, wir müssen dann noch über die Kontaktqualität sprechen, anderes Thema, dann haut es schon ungefähr hin, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also was wir auch gemacht haben, ist, wir hatten eine programmatische Digital Out of Home Kampagne, wir haben uns dann auch nochmal Zielgruppen-Uplifts angeschaut, um genau das auch nochmal in Relation zu setzen. Aber tatsächlich die ganze Umrechnung auf eine User-Ebene, das sind alles noch so Themen, da haben wir jetzt so einen Grundstock gelegt, das sind aber Punkte, wo wir in den nächsten Kampagnen auf jeden Fall noch tiefer reingehen wollen.
Ja, und tatsächlich, der User alleine ist es eben nicht, sondern User und Werbewirkung. Philipp, jetzt zu deiner Seite, genau da sind wir nämlich mittendrin. Wie gut können wir denn das Ganze heute messen? Also was wisst ihr denn? Ihr habt, wir haben diese Diskussion ja bei klassischen Brand Safety und Co-Themen immer. Das ist auch das eine oder andere an blinden Flecken oder den einen oder anderen blinden Fleck gibt, die man nicht gut genug messen kann. Wo stehen wir heute? Wie viel wisst ihr, wenn ihr das auch zum Teil eures Angebots macht?
Ja, lass mich da vielleicht ein bisschen ausholen, auch so Selbstverortung. Du hast es gesagt, ich bin ja über Meetrix bei Double Verify angekommen. Mit Meetrix hat sich also Double Verify nochmal verstärkt, auch was den Nerd-Faktor angeht. Wir haben eine große DNA an Entwicklern hier am Standort in Berlin und das gedeiht und wächst, auch unter Vorzeichen, ökonomischen Vorzeichen, die gerade ja nicht so einfach sind. Und was Double Verify und Meetrix natürlich irgendwie gemeinsam haben und wo auch, sagen wir mal, kulturell auch das Fitting herkommt, ist, dass wir ja technologisch immer ganz nah am Gerät ansetzen, an den verschiedenen Endgeräten und da eben auch die Technologie haben, die auf den Verbrauch geht. Das brauchst du eigentlich auch schon, um die User Experience checken. Und genau diese Informationen, die brauchst du jetzt eben auch, um ein Footprint auch zu messen. Und da kommt unser Partner Scope 3 ins Spiel, mit dem wir exklusiv zusammenarbeiten, weil die über die Methodik und die Daten verfügen, um da dann auch wirklich für die Impression auch ein CO2, eine Emission zu berechnen.
Das ist eine, aber wie sieht es aus der Ausspielungsseite aus? Also wie viel wissen wir denn von den Publishern? Im Grunde müsstet ihr doch von denen sozusagen Basisdaten anfordern und das runterrechnen dann auf die einzelne ausgelieferte Ad Impression.
Ja, also die müssen da eben nicht anfordern. Also das wird jetzt, sagen wir mal, jetzt das kann man jetzt nicht nur für Double Verify in Anspruch nehmen, aber ich glaube, man kann es für Attribution sehr stark in Anspruch nehmen, dass wir das nicht anfordern müssen, sondern das ist unser Daily Job, eine Technologie über die Jahre mittlerweile gebaut zu haben, die erlaubt, auf der ganzen Auslieferungskette dabei zu sein. Und zwar von beiden Seiten kommend. Also wir haben Eigenlösungen und wir haben aber auch auf der Supply-Side Lösungen für Publisher. Und da geht es jetzt nicht nur darum, was ich gerade beschrieben habe, dass wir dann im Gerät ankommen und feststellen, okay, das ist jetzt ein Mobilgerät mit einer kleineren, hocheffizienten CPU, die möglichst wenig Strom verbrauchen möchte. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil das Akkubetrieben erstmal ist und man damit wenig Strom auskommen muss. Aber das hilft natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund der Gematik, mit der wir jetzt konfrontiert sind. Oder wir laufen auf einem Desktop mit einer größeren CPU. Das ist sozusagen Teil der Infrastruktur, das Endgerät auch sozusagen in der Verwaltung des Users. Das muss irgendwie mit rein in die Rechnung. Aber Ann-Christine hat das eben auch schon zu Recht auch angesprochen. Das ist ja auch nur ein Teil der gesamten Infrastruktur. Man muss ja auch die ganzen Ad-Serving-Systeme, DSPs, SSPs mit in die Rechnung mit aufnehmen. Und da sind wir sowieso dabei. Wir sind im Grunde auch aus Gründen der Adjudication oder auch der Brand Suitability und der Ad-Fraud-Vermeidung oder Traffic-Vermeidung einmal auf der Buying-Side schon im programmatischen Bereich vorgeschaltet und haben ja im Grunde die Filter, die jetzt sagen, nee, diese Impression besser nicht abnehmen, weil wir haben genügend historische Daten, die dann belegen würden, das ist nicht das, was der Werbetreibende gebrauchen kann. Das ist ein schwieriges Umfeld. Das ist vielleicht überhaupt kein Nutzer mehr, der da vor dem Schirm sitzt, sondern das ist botgetrieben. Also haben wir diese Daten, das erheben wir heute schon. Und daraus ist natürlich dann auch der Gedanke erwachsen zu sagen, ja gut, also wenn wir diese Verbrauchsdaten haben, dann sollten wir die natürlich auch dem Markt zur Verfügung stellen in einer Situation, wo es jetzt darauf ankommt, auch möglichst genaue Daten zu bekommen. Also ich will damit nicht sagen, dass nicht jeder Ansatz jetzt erstmal gut ist und willkommen sein sollte, auch wenn man da mal ein bisschen gröber eine Abschätzung macht und mit Planungsdaten arbeitet und vielleicht erstmal grob sagt, okay, eine Kampagne, ja, wie viel Server sind da jetzt irgendwie involviert? Aber wir werden sehr schnell in die Situation einlaufen, wo man gar nicht nah genug an den tatsächlichen Verbräuchen dran sein wird wollen, auch aus regulatorischen Gründen, weil die ganzen Protokolle, die es dazu gibt, also vorrangig das Treibhausgasprotokoll, was hier immer zur Anwendung kommt, fordert das als sozusagen State of the Art ein, dass man nicht grobe Abschätzungen macht. Man kann ja auch so an Indikatoren sich festhalten, wie viel Geld ist ausgegeben worden für Energie. Wenn man dabei jetzt, sagen wir mal, sich an Geldausgaben, an finanzielle Ausgaben sozusagen entlanghangelt, dann haben wir das Problem, was wir hier gerade sehen, das kann übermorgen schon eine ganz andere Größenordnung an Energie bedeuten, weil die Märkte da hochdynamisch sind. Das heißt also, es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als sehr genaue Erhebungen zu machen, möglichst präzise, und daraus dann auch ein Gesamtbild zu gewinnen. Das hat auch Ann-Christine, glaube ich, ganz zu Recht angesprochen. Es bleibt hochkomplex. Auch Frank, du, weil du dann sagtest, naja gut, man kann jetzt den CO2-Footprint für eine Impression immer besser bemessen durch Technologien, wie wir sie auch dann zusammen mit Partnern zur Verfügung stellen. Aber am Ende muss man ja auch sagen, was war denn eigentlich das Ziel? Und das Ziel war eine Werbewirkung. Und dann wird es ja noch mal komplizierter. Da könnte man sagen, spielt man mehr auf Smartphones aus, die sind effizienter im Stromverbrauch. Wenn man aber da jetzt 10 Kontaktpunkte mehr braucht, um die Werbewirkung ankommen zu lassen, dann ist das auch schon wieder eine andere Rechnung. Also ich glaube, keiner hat im Moment die Datenbank am Start oder die Excel am Start, die aus der dann hervorgehen würde, wie man das jetzt optimal macht. Aber was glaube ich gut ist, ist eine Aufbruchstimmung, wie ich sie auch verspüre. Die Woche war ja auch OWM Summit und das Thema war da ganz prominent besetzt, dass man sagt, man muss irgendwo mal hier anfangen. Und die Auflösung des Gesamtbildes, die wird das, was wir brauchen, die Auflösung wird besser. Es wird Zeit brauchen, damit man auch Fehler machen. Mit jeder weiteren Initiative, die wir hier im Markt sehen, werden wir da auch nur schlauer werden können. Und das ist auch dringend erforderlich.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ich würde gerne aber da noch mal eins tiefer reingehen. Weil die Frage ist mir noch nicht beantwortet. Ich verstehe, und das ist eine sehr wertvolle Position, dass ihr in der kompletten Wertschöpfungskette mitzählen könnt, und ihr könnt Entscheidungen treffen, wo wo es gespielt wird oder nicht, wenn eure Tools benutzt werden. Aber um bewerten zu können, ist nur aus CO2-Gesichtspunkten heraus, ob eine Impression besser oder schlechter ist, das Gegenhalten meinetwegen gegen eine geschätzte Werbewirkung, was auch immer, müsst ihr ja wissen, was der einzelne Publisher für zum Beispiel einen Energiemix fährt. Wisst ihr das? Wisst ihr bei einem Axel Springer, bei einem Ströer, Ströer ist so das Nachhaltigkeitsbericht relativ einfach rauszulesen inzwischen, aber wisst ihr, wie sich das zusammensetzt?
Das ist öffentliches Wissen zum guten Teil. Also ich will nicht behaupten zu 100%, aber es ist deswegen auch öffentliches Wissen, weil eine Axel Springer oder auch andere Publisher niemand unterhält jetzt irgendwo noch in seinem Keller Serverparks, sondern nimmt Cloud-Dienste in Anspruch. Und da landen wir wiederum bei größeren Anbietern und die haben sich über eigene Initiativen ist selbst zum Ziel gemacht, dort auch Auskünfte zu geben. Ich würde mir, wenn ich mir die manchmal angucke von Amazon und Co., das wünschen, die Reporte wären da noch exakter und vielleicht auch Third-Party-mäßig noch stärker autorisiert geauditet. Also jetzt nicht bei Amazon, sondern generell gesprochen, glaube ich, braucht es umso mehr so Autoritäten. Und ich höre auch aus dem Markt, dass Werbetreibende Advertiser auch sagen, ich will nicht vorbereiten, das Thema Greenwashing kommt vielleicht nochmal auf, aber wir wollen uns ja bei dem Thema nicht die Finger verbrennen. Also wenn da jemand uns das hart protokollieren kann oder sagen wir mal so, wenn da jemand hart Daten auch nochmal erhebt, was auch dann Infrastrukturen, Cloud-Anbieter da an CO2 Emissionen produzieren, und die Bilanz dann nochmal härter ausfällt, gut für uns, weil dann können wir das ganz nüchtern zu unseren Büchern nehmen und laufen dann nicht Gefahr, dass das jetzt irgendwie eine intransparente Initiative angesehen wird. Also deswegen verlässt sich da nach meinen, sagen wir mal, meiner Wahrnehmung der Markt auch immer stärker da auf letztlich auch staatliche Organisationen, die diese Daten auch einfordern oder auch zur Verfügung stellen.
Mhm. Okay. Tatsächlich, weil wir vor uns ja gerade Thomas Koch hatten, also die Wahrnehmung zum Thema Greenwashing ähnelt ja im Grunde dem, was er mit Stop Hate for Profit für den Bereich gemacht hat. Irgendwann kommt der Punkt, dass die Menschen anfangen werden zu sagen, bei dem und dem Anbieter zu werben, schadet der Umwelt. Also die zu unterstützen, sollte man davon abhängig machen, dass, ne, haben wir bei anderen Themen ja auch gehabt, beim Thema Hate Speech auf Facebook zum Beispiel, jetzt gerade in der Diskussion bei Twitter haben wir es genauso. Das ist ja möglich, dass das passieren könnte. Ann-Christine, wo waren denn bei euch die Blindspots in der Analyse? Wo war so ein Bereich, wo ihr relativ grob schätzen musstet?
Ja, also viel wurde ja auch schon genannt, auch von Philipp gerade unter anderem, ne? Immer dann, wenn es so ein bisschen in Richtung DSP, SSP geht, wie sind jetzt eigentlich auch so bestimmte Server-basierte Emissionen, da ja vor allem auch, also wir haben das auch mit unseren eigenen Servern, muss man dazu sagen, das ganze Thema Kühlung, ne? Wie wird eigentlich die Kühlung von so einem Server bestimmt? Also es geht halt, das merkt ihr schon sehr, sehr tief dann und da gibt es auf jeden Fall noch große Blindspots und auch zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir gestartet sind, alles, was so in Richtung auf das Thema hatten, ja schon so Publisher geht und so, das sind halt Bereiche gewesen, wo wir einfach mit Durchschnittswerten und Literaturdaten arbeiten mussten. Alles, was wir selber holen können, das lässt sich relativ gut tracken. Das ist dann zumindest bei uns eine Herausforderung vor allem des Aufwands. Also das, wir haben da schon irgendwie wirklich sehr, sehr tief reingegraben, aber ja, die Blindspots gibt es auf jeden Fall noch.
Mhm. Nochmal eine dezidierte Frage zu euch. Das Thema Administration, also alles, was das Unternehmen selber verbraucht, vom Dienstwagen des Geschäftsführers bis zur Kaffeemaschine. Welchen Wert misst ihr dem bei? Ich vermute natürlich, dass ihr von der DNA da schon ziemlich grün unterwegs seid.
Genau, also alles, was direkt bei uns entsteht, das messen wir, das kompensieren wir auch schon. Unser Ziel ist bis 2035 Scope 3 klimaneutral zu sein. Das bedeutet dann, dass wir dann auch wirklich die komplette Kette, beispielsweise unsere Produkte, auch kompensieren. Also wir bieten ja schon klimaneutrale Energie an, wenn wir aber auch da tiefer gehen würden und so die ganzen Thema Netze, durch die Energie durchgeleitet wird und so weiter mitziehen, dann gibt's auch da noch Baustellen, aber das ist so der Weg, den wir gehen. Also wie gesagt, alles, was direkt bei uns anfällt, wird getrackt, kompensiert. Wir haben eine Sustainability-Strategie erarbeitet und wollen halt schon deutlich vor den geforderten Zeiten eben auch wirklich da komplett klimaneutral unterwegs sein. Und wir hatten es am Anfang ja auch schon ganz kurz, für uns ist wirklich wichtig, jetzt erstmal das Know-how aufzubauen in bestimmten Bereichen, wo wir die Blindspots noch haben, und dann das wichtigste Thema eigentlich das Thema Reduktion und anstatt Kompensation.
Mhm. Kommen wir gleich dazu, also zu den konkreten Taktiken, aber vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal Scope erklären. Scope 1, 2, 3. Magst du, Ann-Christine, ist dein Daily Business?
Genau, also es gibt ja insgesamt 3 Scopes in dem Bereich und je höher die Zahl, desto kompletter gucke ich auch auf die Value Chain. Das heißt, Scope 1 ist alles, was so direkt bei mir als Unternehmen anfällt. Büro beispielsweise, bei Scope 2 ziehe ich noch die Energie, den Energieverbrauch mit ein- und Energieverbindung, und bei Scope 3 gucke ich mir die komplette Value Chain meiner Produkte an.
Auch also bei Scope 2 bin ich nicht bei dir, da geht meines Erachtens auch Vorprodukte. Also auch das, was du einkaufst.
Ja, genau. Entschuldigung, da hast du total recht.
Also Energie ist ja was du einkaufst und andere Vorprodukte auch, und Scope 3 dann tatsächlich auch die Wertschöpfungskette bis hinten raus. Ja. Ne? Also inklusive Recycling-Gedanken und so weiter. Jetzt gehen wir mal in die Frage rein. Das wäre sowieso das gewesen, was ich jetzt als nächstes mir angeguckt hätte, weil Philipp hat es ja gerade schon gesprochen. Es gibt Tools da draußen oder es gibt Ansätze da draußen, den CO2-Fußabdruck und dessen Reduktion tatsächlich am Kampagnenbudget zu berechnen, an der Verteilung des Kampagnenbudgets auf Kanäle, ist natürlich ein extrem grober Hebel. Und die Frage lautet tatsächlich, was für Tools gibt es denn da draußen, mit denen ich das messen kann? Ich finde, an der Stelle können wir ruhig auch mal einzelne Dienstleister nennen, weil es dient, glaube ich, einem guten Zweck. Magst du als erstes mal an, Christine, was setzt ihr ein oder mit wem arbeitet ihr bisher zusammen?
Ja, wir arbeiten mit CoZero und Causes zusammen. Das sind beides Anbieter, die sogenannte Carbon Action Platforms etabliert haben. Das heißt, das sind ja quasi Tools, mit denen ich als Unternehmen bestimmte Eingaben machen kann, und dann ermittelt das Tool, wie der CO2-Verbrauch ist. Und das sind zum Beispiel Tools, mit denen wir gerade sehr, sehr eng arbeiten und auch den kompletten Company Footprint abbilden.
CoZero schreibt sich C-O-Z-E-R-O. Was war der andere?
Genau, Causes. C-O-R-S-U-S.
Corsus. Okay, die beiden haben wir. Philipp, kennst du noch welche?
Ja, also hier in Berlin schaue ich ja immer auch drauf, was in der Startup-Szene passiert. Und mal gesehen, dass wir jetzt, sagen wir mal, mit Scope 3 auch ein Startup haben von einem sehr prominenten Unternehmer, Brian O'Kelly, der AppNexus Xandr ja aufgebaut hat. Deswegen bei dem Accountability-Thema, bei der Messung im Bereich des Marketings und vor allen Dingen, wenn es darum geht, was ist bei den DSPs los und bei den SSPs los, er wird ja als The Godfather of Programmatic ja auch gerne tituliert. In diesen Maschinenräumen kennt er sich bestens aus, aber hier in Berlin, um darauf nochmal zurückzukommen, gibt es viele, viele tolle Startups, fällt mir da ein, Climatic fällt mir ein, die alle bei dem Thema unterwegs sind, Angebote zu schaffen, wie man entlang der ganzen Value Chain dann auch die CO2-Emissionen einsammelt und das dann auch manageable macht für Unternehmen unterschiedlichen Zuschnitts und das über alle verschiedenen Orten auch anbieten. Ich kriege ja nicht alles mit, aber gefühlt werden das eher auch mehr Anbieter als weniger und das Problem ist groß genug, glaube ich, dass das auch absolut Sinn macht, dass es da viel Angebot gibt in dem Bereich.
Ja, absolut. Also ich bekomme ja als Journalist jeden Tag dazu Pressemeldungen inzwischen. Das ist tatsächlich so, dass der ganze Dienstleistungssektor, die ganzen Intermediäre im Grunde in allen Kalibern sich dem Thema widmen. Also wenn man selber nicht wissen, messen will mit einem eigenen Tool oder mit einem Partner direkt, dann ist es natürlich auch so, dass es Mediaagenturen gibt, die einem diese Option anbieten, die dann selber eben mit einem solchen Dienstleister zusammenarbeiten. Das geht aber noch weiter. Also ich habe jetzt inzwischen die ersten Kreativagenturen dabei. Also Teats zum Beispiel hat ein eigenes Produkt angeboten, gerade mit Green Production, wo man sich dazu entscheiden kann als Advertiser, da auch in der Produktionstechnik und in der Ausspielungslogik darauf zu achten. Und das Zweite, wo habe ich es noch? Show Heroes habe ich auch gesehen. Da geht es um das Thema Video, hochspannend. Ann-Kathrin hat es kurz angesprochen. Da kann ich in der Produktion natürlich durchaus einen Unterschied machen, nämlich sende ich in 6 Sekunden oder in 30 Sekunden aus. Und das macht natürlich für CO2 einen großen Unterschied. Und die Frage, die dann im Raum steht, und dafür sind natürlich solche Dienstleister ein dankbarer Partner ist, wie viel Werbewirkungsverlust geht denn damit einher, wenn ich reduziere von einem 30 auf einen 6 Sekunden? Dafür spare ich gleichzeitig auch noch ein bisschen Geld.
Du wolltest noch darf ich noch eine Ergänzung machen, weil wir gerade noch ein Thema waren, wer sich da alles engagiert. Und du hast ja auch zu Recht gesagt, also Agenturen greifen das Thema auf, aber meistens verlassen sie sich da auch auf Partner und bauen mit den Partnern eigene Tools und Ansätze. Climate Partner aus München sollte man ja auch nicht vergessen. Wer es noch nicht wahrgenommen hat, die arbeiten auch mit der OMG zusammen, also dem Verband der Agenturen, haben da auch einen CO2-Rechner-Ansatz entwickelt, der den Agenturen zur Verfügung gestellt. Also da ist viel los in diesem Markt. Und meistens ist es aber auch so eine Kombination, wie du es auch gerade angetippt hast, dass erstmal erfasst werden muss, wie viel CO2-Emissionen gehen jetzt eigentlich von der Kampagne aus. Und dann ist die Frage, was machen wir damit? Und noch ist natürlich das Thema, dass man dann sagen kann, okay, das kriegen wir doch irgendwie geoffsetet. Aber ich glaube, da sind sich jetzt auch alle Marktteilnehmer relativ einig. Das sollte man machen als kurzfristige Lösung, um Linderung irgendwie hinzubekommen. Aber mittelfristig laufen wir hier auf ein ganz anderes Szenario zu. Und das heißt, die Emissionen zu erfassen, um auch dann sofort auch Strategien zu haben, wie man sie vermeidet bekommt. Und das heißt auch nach den Logiken, die wir alle schon auch, sagen wir mal, kennen aus dem AdTech-Bereich, das über eine Aussteuerung auch hinzubekommen. Also ich denke, das wird das große Thema sein. Dass man nicht am Ende des Jahres dann vor seiner Klimabilanz sitzt und mit den Zahlen unglücklich sein muss, sondern dass das eben ein tägliches Geschäft wird, ständig Entscheidungen, kleinere Entscheidungen, aber wirkungsvollere Entscheidungen zu fällen, wie man denn den Footprint verkleinert bekommt.
Oh cool, ich habe gerade gesehen, es gibt einen Link von der OMR, wo sie ganz viele Dienstleister zusammengefasst haben. Sehr schön. Gute Recherche.
Ja, Microsero.
Gab es gerade für dir?
Achso, nee, ich wollte nur sagen, dass wir genau mit der OMR zusammen, die sind auch Partner von uns und mit einem unserer Anbieter hatten wir dort auch einmal den kompletten CO2-Fußabdruck ermittelt, auch des Festivals. Also sehr, sehr gute Datenquelle. Die haben dann einmal, genau, wie sie geteilt wurde, ganz, ganz viele Partner auch aggregiert.
Gehen wir ins Thema CO2-Vermeidung. Also wir sind uns, glaube ich, alle grundsätzlich einig. Kompensation ist ein erster Schritt, aber man darf da nicht stehen bleiben. Wobei es in Brasilien viel aufzuforsten gibt im Moment. Aber das ist ein anderes Thema. CO2-Vermeidung. Ann-Christine, wo hast du das Gefühl, dein Job ist es, die Marke groß bekannt, berühmt zu machen. Hast du das Gefühl, kommst du einigermaßen durch, ohne Werbewirkungsverlust, mit einer Reduktionsstrategie? Wo siehst du es im Moment noch schwierig?
Gute Frage. Genau, ich glaube, also wo wir relativ gut durchkommen, ist alles, was so wirklich sehr, sehr stark rein digital im Social Media und im Display-Bereich ist. Auch da haben wir Optimierungsmöglichkeiten. Ne? Also muss ich jetzt unbedingt immer ein 30-Sekunden-Asset produzieren für so einen Social-Kanal, wenn ich ja weiß, dass die Konsumzeit des Werbemittels deutlich niedriger ist. Also da gibt es Potenziale, das ist aber relativ einfach. Wo es ein bisschen umfänglicher wird, ist tatsächlich so dieser Trade-off in One-to-Many Kanälen für uns. Und das ist eine Nuss, die wir auch noch nicht geknackt haben, die wir uns aber sehr, sehr intensiv in den nächsten Wochen und Monaten anschauen wollen. Gerade wenn es mir als Advertiser auch nicht darum geht, jetzt rein auf Klicks beispielsweise zu gehen, sondern wirklich so Awareness-Ziele auch umzusetzen. Das, was wir gesehen haben, war tatsächlich auch, dass jetzt im Hinblick auf Werbewirkung mit der Methodik, die wir gemessen haben, der CO2-Impact tatsächlich der Formate und der Channels leider dort auch am höchsten waren. Und das ist, würden wir da jetzt rein CO2-optimiert ausspielen, wäre das ein riesengroßer Trade-off im Hinblick auf Media und Awareness-Ziele. Und da wollen wir, also ich habe jetzt keine Ad-Hoc-Antwort, was wir da konkret machen wollen. Das ist aber ein Thema, was wir uns sehr, sehr intensiv anschauen werden. Wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten.
Was uns tatsächlich zu dieser ewigen spannenden Diskussion der Werbewirkungsmessung im Brand Advertising führt. Ich habe witzigerweise gerade einen Artikel angefangen, der nächste Woche im Newsletter erscheint. Übrigens, wer Lust hat, kann ihn gerne abonnieren bei Media. Nämlich zum Thema Attention als Metrik für Brand-Kampagnen. Und das ist ja tatsächlich ein dauerhaftes Problem. Philipp, wo siehst du denn Optimierungspotenzial? Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade die programmatische Ausspielung angucken, du hast es vorher angedeutet, dass ihr auch in Brand-Safety-Aspekten Dinge blockt, die eigentlich gar niemand in der Werbewirkung schaden, jetzt mal unabhängig davon, was der Grund des Blockens ist.
Ja, es ist fast schon ein Dilemma, was wir hier haben. Also weil Programmatic sicherlich Teil der Lösung sein kann und auch Teil des Problems ist. Es ist Teil des Problems. Brian O'Kelly hat das mal so umschrieben, dass er sagt, ja, am Ende für eine einzige Impression laufen da 150 Server-Eyes. Einer macht das Rennen. Das erinnert irgendwie auch sehr stark an Blockchain und da ist es in einer Runde, dass das Energie aufwendig ist. Ist es aber im Advertising auch so. Also da wird Preisfindung findet dort statt. Das ist auch ein Wert an sich, dass man da zu optimalen Preisen findet, aber es ist schon auch ein Haufen Aufwand, den man da dafür betreibt. Es ist aber auch wiederum Teil der Lösung, weil man über Programmatic ja auch dem Markt am klarsten irgendwie auch Signale zurücksenden kann. Also nach dem Motto, wir haben mal eure Infrastruktur uns angeguckt, die Wirkung ist völlig okay, aber nicht mit dem Footprint, mit dem es daherkommt. Und da wird nicht mehr geimailt und nicht mehr gesprochen, sondern dann sagen einfach Maschinen, nee, die Impression nehmen wir nicht mehr ab. Ne? Also so ist es, es fängt schon bei anderen Qualitätsthemen. Und das wäre, glaube ich, schon auch sehr wirkungsvoll, wenn man auch als Werbetreibender diese Signale so abgesetzt bekommt in einer sehr systematischen Art und dass das jetzt nicht sozusagen eine Frage ist von Konferenzen und Panels, sondern am Ende auch von Algorithmen, die uns einfach schneller zu so einer Transformation bringen. So dass in der idealen Welt unsere Wärmewirkungsforschung stark genug ist, um dann zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie der Sweet Spot. Hier haben wir immer noch die Wirkung erzielt und wir haben es aber auch geschafft, das mit vielleicht 50% der eingesetzten Energie irgendwie hinzukriegen. Das wäre natürlich fantastisch, wenn man da mit einer Gesamtbranche sozusagen in diese Richtung kommt.
Ist da nicht auch, Frage an euch beide, eigentlich der Advertiser dahingehend aufgefordert, dass wir wieder ein bisschen mehr Fokus auf Testing legen müssen? Wir haben so ein bisschen Testing abgelöst durch Themen wie DCO, Dynamic Creative Optimization, wo wir gesagt haben, okay, wir geben 5 Werbemittel rüber und das Beste davon läuft weiter. Was uns aber immer noch nicht sagt, ob das wirklich der richtige Ansatz war. Es ist ja nur sozusagen der relativ beste unter den 5. Müssen wir uns einfach noch wieder ein bisschen auf den Hosenboden setzen, um noch klarer rausfiltern zu können, was funktioniert und was nicht funktioniert, um dann eine aufgeklärte Entscheidung auch in Richtung, was lasse ich weg, zu treffen?
Also sehe ich absolut so. Also auch sozusagen als Appell für alle jungen Marketeers und Marketing-Managerinnen und Manager, da irgendwie sich dann den Freiraum zu erboxen, zu sagen, ich möchte da einfach mit handwerklich einfach mehr Sicherheit, weil es ist ja einfach auch so, dass Zeiten, wo irgendwie Ressourcen anscheinend nichts zu kosten scheinen, was ja, wir kriegen jetzt die Rechnung, einfach immer mit Quantitäten auf alles rangegangen wird. Das kennen wir auch im IT-Bereich, dass dann Speicher nichts kostet und man würde heute irgendwie einem Entwickler sagen, jetzt friemeln da nicht so lange rum, dass du wie bei der Mondlandung mit einem ganz kleinen Prozessor zurechtkommen musst und weißt ja irgendwie 8-Bit und schafft mal die ganze Komplexität in 8-Bit rein, sondern da würde man sagen, nee, geh hin und pack's irgendwie auf den Server. Wie immer die Daten strukturiert sind, ist egal, kostet nichts. Ne? Und das funktioniert nicht mehr. Das sind externalisierte Kosten und für die werden wir demnächst schwer bezahlen müssen. Also wird man präziser werden müssen. Man muss seine Kampagnenziele durchkriegen und darf da auch nicht irgendwie nicht mit der Schrotflinte rangehen. Das muss mit einer höheren Präzision passieren, ja.
Ja, also so aus Sicht der Produktion, ich war ja früher mal in dem Bereich tätig. Das ganze Thema Programmierung ist ein großes Thema, weil wir dazu übergegangen sind, mit Bausteinen zu arbeiten. Wir nutzen also ganze Bibliotheken an Software, wenn wir eine Seite bauen, wovon wir dann tatsächlich von der einzelnen Bibliothek nur für die Seite selber nur einen Bruchteil brauchen. Aber weil es halt so bequem ist, binden wir die komplette Bibliothek ein und die wird dann nachgeladen. Da ist es natürlich tatsächlich, das ist auch natürlich nicht neu. Und interessanterweise hat es bei Google ja Gott sei Dank immer noch einen Stellenwert im Ranking, also was das Thema PageRank und PageSpeed angeht. Da kann man sich mit Online-Tools tatsächlich mal angucken, was so eine eigene Seite produziert, also zumindest an Ladezeiten, wie viel Daten darüber geschleudert werden, weil, das müssen wir auch bedenken, jeder Website-Aufruf kostet es. Ne? Also das ist halt viel. Wenn wir über uns privat nachdenken, Streaming hat, wenn ich es richtig weiß, das 12-fache an Impact im Vergleich zu linearem Fernsehen. In der Gesamtkette. Na, bei lineares Fernsehen, zwar hast du eine leistungsfähige Broadcast-Technologie, aber dann halt nicht mehr, weil es eben kein Einzelstream ist, sondern es sind halt dann das ein Signal, das an viele gilt. Wo siehst du an, Christine, den Ansatzpunkt, was würdest du den Leuten mitgeben, dass sie sich anschauen sollten, mal abgesehen davon, dass sie das ganze Thema anschauen sollten?
Verstehen. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich verstehen und hinterfragen. Genau, also jetzt auch gerade, wenn ich mit einem Partner zusammen arbeite, ich glaube, wir haben hier ein paar ganz gute genannt, ist es, glaube ich, genau wichtig zu validieren, was am Ende auch rauskommt. Da gibt es ja auch Beispiele, die in der Presse auch genannt wurden, wo Dinge nicht validiert wurden und die dann zu guten Ergebnissen geführt haben. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der der unfassbar wichtig ist, wirklich zu verstehen und zu validieren, um dann auch die Ansätze zu finden, wie kann ich eigentlich wirklich minimieren.
Wenn wir mal die variable Werbewirkung als gleichbleibend ansetzen würden, stellt ihr euch darauf ein, dass Marketing insgesamt einfach einen kleinen Tick auch teurer wird, weil dieses Momentum mit in die Rechnung kommen muss?
Ich glaube, es wird teurer aus ganz anderen Gründen. Ne? Also Energie wird teurer. Wir wissen, dass über den Gas auch Strom, also da kennt sich an, Christine ist besser aus, aber das Internet funktioniert nur, ist immer noch strombetrieben. Allein dadurch, denke ich, werden so technische Kosten, vielleicht meine Denke kommt natürlich mal jetzt irgendwie weniger bei der Media von ganz anderen Kostenpunkten. Das, was wir ja hier sehr stark immer sehen, sind so die technischen Kosten, die harten Kosten, die Serverkosten und all diese Sachen. Und da haben wir jetzt Jahre hinter uns, wo man einfach sah, dass es immer günstiger, immer mehr Bandbreite gab. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das so bleiben kann oder wird.
Und ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich teurer wird im Hinblick auf Kompensation oder Klimafreundlichkeit, weil es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch auf Publisher-Seite den CO2-Fußabdruck zu minimieren. Also ne, bei energieintensiven Medien ist es irgendwie super einfach, indem ich von einem Graustromanbieter, unser Thema, zu einem Ökostromanbieter wechsle. Und durch diese Einsparung, die getätigt werden, muss ich am Ende auch weniger kompensieren. Und kompensieren ist was langfristig und mittelfristig auch teurer werden wird, weil wir einfach weniger Spielraum haben. Und wenn der Trade-off gelingt,
ist auch Gesetz vorgegeben. Also wir wissen ja, dass der CO2-Preis wachsen wird.
Genau. Deswegen ist dieses Minimieren halt so unfassbar wichtig, weil wenn es auch gelingt, von allen Seiten zu minimieren, dann muss ich am Ende gar nicht so wahnsinnig viel kompensieren und dann wird es auch nicht so wahnsinnig viel teurer. Zumindest aus der
Perspektive. Das stimmt. Natürlich haben wir die Diskussion haben wir ja in der Gesamtgesellschaft auch. Was Philipp anspricht, dass da durch die Tatsache, dass Energie teurer wird, ist einfach der CO2-Erzeugung an bestimmten Stellen halt auch höher bepreist. Da wird der Wechsel möglicherweise in einen Bereich kommen, wo er sogar günstiger ist. Im Moment, also ich glaube, wenn ich es richtig weiß, für Solarkollektoren ist die Amortisationszeit inzwischen von 11 Jahren, wie es ursprünglich mal war, so für Hausdach, runter auf 7 Jahre. Ja, also das ist schon in einer anderen Relation. Und wenn man jetzt gleichzeitig noch eine Innovationsebene dazu nimmt, nämlich dass die Dinger irgendwann besser werden, effizienter und sogar länger halten, dann wird dieses Momentum ja zumindest für das Klima spielen an der Stelle. Sehr schön, aber was vergessen? Ist noch was Wichtiges, was wir zu diesem Thema erzählen, sagen müssen?
Also was mir vielleicht nochmal auch so einfällt, ist, dass jetzt vielleicht viele bei dieser Herausforderung sagen, ja, es bringt mehr Kosten, es wird vielleicht die Kampagnenziele sind schwerer zu erreichen. Ne? Also wir haben auf dieser Liste viele Streichkosten, viele Cons und nicht so viele Pros. Aber wenn ich da so ein bisschen rauszoome, sehen wir auch aus unseren Jobs heraus, können wir eine ganze Menge bewirken, wenn ich das nicht so komplett falsch wahrnehme, kommt es mir manchmal so vor, dass so die Scientists, die jetzt irgendwie auch gucken können mit PV und mit Kraft und so weiter, wie kann man Energie auch günstiger und vor allen Dingen erneuerbar produzieren, sagen, da gibt's Limits und verweisen dann sozusagen auf die Soziologen und auf die Politik und sagen, ja, das ist einfacher, die Leute kommen irgendwie auch auf andere Konsumformen oder und so weiter. Es müsste auch eher von der Warte gelöst werden, werden dann wiederum Politiker und Gesellschaft dann sagen, also Soziologen sagen, auch Gesellschaften lassen sich nicht von heute auf morgen nie wieder zu bringen, Gewohnheiten, liebgewordene Gewohnheiten fallen zu lassen. Also irgendwo hofft man immer, dass in einem anderen Camp da vielleicht noch die ganz große Lösung erwächst. Aber ich finde, wir sind ja auch eine gute Schnittmenge aus dem, weil wir sind Marketing-Experten, also wir können Leute erreichen, das ist das eine Know-how, was es hier, glaube ich, ganz dringend braucht. Und können deutsche Botschaften rüberbringen. Und wir sind aber auch technische Experten in dem Bereich, den es als Betriebssystem auch braucht, also mit der IT, mit dem IT-Verständnis und so fort. So gesehen, wird nicht einfach, aber zumindest kann man sagen, ja, man bringt da irgendwie auch ganz schön was mit. Also sollte man das irgendwie nutzen. Und die wissen auch,
ja,
bitte.
Bin ich komplett bei dir, aber ich würde trotzdem einen Wermutstropfen in diese Suppe reingießen, wenn ich bin da relativ viel auf Veranstaltungen unterwegs und es gibt schon einen gewissen Anteil in dieser Branche, der sich permanent als Ausnahme betrachtet. Das finde ich immer lustig. Also das hat, worauf ich hinaus will, ist, alles fängt mit einem Mentalitätswandel an und darauf zu warten, dass dieser Mentalitätswandel sozusagen aus HR heraus entsteht, nämlich wenn junge Leute nachwachsen und die Alten gehen, das dauert relativ lang. Aber ich erlebe schon noch einige Leute, die sagen, hey, ich bin wichtiger Businessmensch, deswegen fliege ich nur, ich würde nicht mit dem Zug fahren. Neulich hatte ich mal einen, der ist von Düsseldorf nach Frankfurt, also wirklich eine der best ausgebauten Bahnstrecken in Deutschland, mit dem Flugzeug geflogen, weil er seinen Koffer nicht tragen wollte zu seinem Anschlussflug dann. Also er hat es wirklich so gesagt. Und für ihn war das die Inkarnation von Luxus und die Darstellung dessen, was er erreicht hat. Ne? Er ist auf einer Position, wo er diese Ausnahmeregeln für sich in Anspruch nehmen kann, wo du dann als normal denkender Mensch stehst du davor und sagst, ist das alles? Also ist das Kriterium, nach dem du lebst? Aber tatsächlich gibt es genügend solche.
Aber vielleicht diese Person, sagen wir mal, sie ist lernfähig und macht diese Äußerung im halböffentlichen Kontext dreimal, dann glaube ich, würde es nicht nochmal wiederholen, weil man dann einfach auch zu viel gute Leute verliert. Ne? Also
diese Person wird wahnsinnig bewundert von ihren Kollegen. Mir fällt nicht einer ein, der ihm widersprechen würde an der Stelle. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Immerhin, ich danke euch vielmals für die Diskussion und euch Teilnehmern da draußen auch, dass ihr euch den Freitagabend da noch genommen habt. Ich würde noch einen Satz mit ins Spiel bringen, den ich am Anfang vergessen oder bewusst weggelassen habe, der nämlich auch noch spannend ist. Anne-Christine hat es angesprochen, One-to-One-Marketing. Wir erleben gerade, wenn ihr euch den Lebensmitteleinzelhandel anguckt, dass die alle auf WhatsApp gehen mit ihren Prospekten, ne? mit den wunderbaren Postwurfsendungen. Samstag morgens bei uns im Briefkasten. 40 Kilo kriegt jeder Deutsche jedes Jahr an Papier. Und worauf ich hinaus will, ist, sagte ja eingangs, woher kommt der Druck? Alle, die da draußen sind, und das sind die Rewes, die Nettos, das ist Thom, das ist Obi, das ist Aldi, alle argumentieren mit Ökologie bei diesem Schritt. Ja, alle sagen, wir gehen raus aus Druck, wir gehen in WhatsApp oder wir gehen teilweise raus aus Druck, wir gehen rein in WhatsApp, machen Digitalkommunikation und sparen damit CO2 und machen das, tun was für die Umwelt. Wenn solche Riesenunternehmen damit in Werbekampagnen rausgehen, dann wird der Druck auf dieses System Werbung CO2 größer. Das waren meine salbungsvollen Schlussworte.
Vielen Dank.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten der Journalist und Berater Frank Puscher mit Anne-Christine Lehmann, Head of Performance Marketing bei Lichtblick, und Philipp von Hilgers, Managing Director bei Matrix. Dankeschön fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.